Unternehmer Jam Session. Der Scheiß ist wie Geburtstag haben, muss man einfach feiern. Mit dieser Line angelehnt an Umse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und warum ich genau diese Line, ich meine jetzt sogar schon zum zweiten Mal ausgewählt habe, erfahrt ihr, wenn ihr das Outro hört. Jetzt im Real Talk freue ich mich auf das Gespräch mit Christian Holzhausen. Christian ist Coach, Podcaster und Netzwerker. Und wir sprechen mit ihm darüber, warum Menschen über ihn sagen, dass er eine alte Seele ist, warum Menschen über ihn sagen, dass ein Gespräch mit ihm wie eine Entschleunigungskur ist und warum er über sich selber sagt, dass er vom Getriebenen zum Anstifter für mehr Gelassenheit wurde. Und das Anstifter für Gelassenheit, darüber bin ich glaube LinkedIn, Facebook, weiß ich nicht, ich meine aber LinkedIn, bin ich gestolpert über dieses Wording, Anstifter für mehr Gelassenheit, und habe gesagt, cool, den Dude muss ich anschreiben und in diesen Podcast einladen. Und genau das ist erfolgt. Und es war, ich meine, auch schon letztes Jahr tatsächlich. Es ist wieder eine dieser Folgen, wo ich schon mal wieder in guter alter Dendemann-Manier sagen muss, ich sage es schon nicht mehr Hallo, sondern immer erstmal Entschuldigung. Nämlich, dass diese Folge schon so lange auf Halde liegt, wäre es ein bisschen falsch gesagt. Aber wir haben sie, meine ich, Ende letzten Jahres aufgenommen. Und sie erblickt jetzt das Licht der Welt und es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Wir sprechen über Glaubenssätze, wir sprechen über, was ist Erfolg, was ist Stress, wie kann man bewusste Entscheidungen treffen, warum gibt es oder warum haben vielleicht so viele Menschen Angst vor Entscheidungen oder auch Angst vor Erfolg. Und wir sprechen auch mit Christian über seinen Lieblingsscheitermoment, was für ihn unternehmerische Freiheit bedeutet. Und wir steigen aber ein mit seinem ganz persönlichen Werdegang, wie er zu dem wurde, was er denn jetzt ist. Und wir starten 1978 auf einem ganz, ganz kleinen Dorf in der Nähe von Kassel. Also wir gehen direkt rein in den Real Talk und dann hören wir uns im Auto nochmal ganz kurz wieder.
Ich bin 78 geboren. Ich bin in so einem, ja, so wirklich so einer Siedlung, hätte ich beinahe gesagt, geboren. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten, wir sind ja hier in Nordhessen. Wenn man zur Sababurg hochfährt, dann kommt irgendwann auf der rechten Seite so ein kleines Dorf, nennt sich Beberbeck. War damals, als ich da gewohnt habe, ich erzähle die Geschichte immer so, ich habe die nie nachgezählt, aber ich erzähle die Geschichte immer so, da waren 80 Einwohner. Davon waren 30 Einwohner eines Altenheims.
Okay.
Und dazu kamen 200 Milchkühe. Also ja, um so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit zu sehen. Das heißt, es war so eine Dorfgemeinschaft von 50 Leuten, die da gelebt hat. Und das ist es, wie ich groß geworden bin. Und da habe ich auch tatsächlich gewohnt und gelebt, bis ich 21, 22 war. Und nee, stimmt gar nicht. Muss sogar 23 gewesen sein, weil ich habe mich in 2001 selbstständig gemacht, ganz ursprünglich mal. Direkt aus einer Ausbildung heraus. Ich habe ganz ursprünglich einen Kommunikationswirt als Ausbildung gemacht. Gibt's ja hier in Kassel. Damals gab's zwei Akademien, heute gibt's glaube ich nur noch eine. Und habe hier in ganz klassisch in einer Werbeagentur gearbeitet. Also offiziell ein 40-Stunden-Job, inoffiziell waren es sicherlich 50, 55.
In welche Agentur denn?
Glock hieß die damals, gibt's heute nicht mehr. Und dann gab's halt am Wochenende Unterricht und dann saß irgendwann ein Kompagnon aus der Klasse neben mir und sagte, sag mal, das, was wir hier für unsere Chefs machen, das können wir auch selber. Da habe ich ihn irgendwie angeguckt und habe gesagt so, ja, lass uns mal drüber quatschen. Naja, und dann...
Hattest du davor schon mal drüber nachgedacht, dich selbstständig? Oder war das irgendwie ein Thema bei dir in Familie, Bekanntenkreis?
Überhaupt nicht.
Gab es selbstständig unter den 30, die da gelebt haben?
Nee, es gab weder unter den 30, gab es... die 30 waren ja im Altenheim, das weiß ich nicht. Also bei den 50 gab es definitiv keine Selbstständigen.
Aber gab es da eigentlich soziale Punkte irgendwie? Gab es da Einkaufsläden?
Irgendwas? Nee, gar nichts. Gar nichts.
Man muss dann nach Hofgeismar fahren, oder?
Genau, musstest du nach Hofgeismar fahren. Oder du konntest im Sommer halt Getreide vom Feld klauen und konntest dir da Mehl draus machen oder weiß ich nicht was.
Die richtigen OGs.
Richtig,
genau. Klauen Getreide.
und es gab tatsächlich, also ich hatte in meinem Familiensystem gibt's auch soweit ich nachgeforscht habe, gibt es dieses Thema Selbstständigkeit gar nicht. Also klar, mein Opa hat so Nebenerwerbslandwirtschaft betrieben, irgendwie mit 3 Schweinen und 5 Hasen und ja, und hat da sicherlich auch ein bisschen Geld mitverdient. Ich weiß nicht, ob das alles angemeldet war, keine Ahnung. Aber tatsächlich gab es für mich auch kein Rollenmodell, was das Thema Selbstständigkeit anbetrifft, sondern ich bin irgendwie, ne, da war der Kompagnon gesagt irgendwie, was hältst du davon? Habe ich gesagt, ja, lass uns mal gucken. Parallel in der Ausbildung gab es dann so eine Projektagentur und ich war damals schon der Projektagenturchef, auserkoren von den anderen. Ich gedacht, naja, das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, muss dann wohl so sein. Und auf dem Weg in die Selbstständigkeit war ich tatsächlich auch 2-3 Mal so an einem Punkt wieder abzuspringen und zu sagen so, boah, irgendwie ist das nichts für mich, weil ging damals auch noch darum, ist ja dein Thema, ne, Finanzierung, wollten wir irgendwie so ein Startkredit, Startgelddarlehen haben. Startgelder. Und das fühlte sich irgendwie erst gar nicht so richtig gut an, aber naja, ich habe mich dann belabern lassen, mehr oder weniger. Heute bin ich froh und dankbar dafür. Und dann sind wir da reingestartet und sind gestartet als GbR damals. Mhm. Und ich habe den Spruch noch im Ohr, wie als wäre es gestern gewesen, alle haben mich angeguckt, Vorsicht mit GbRs, GbRs halten nicht so lange. Ich habe dann erst drüber geschmunzelt, habe gesagt, ja, Leute, GbRs halten nicht so lange. Hm. Nach 1,5 Jahren später sind wir getrennte Wege gegangen und habe ich gesagt, ja, okay, GbRs halten scheinbar nicht so lange.
Ja, aber hat das mit der GbR zu tun oder hat das einfach mit Gründerteams zu tun? Ich glaube, die Lösung wäre nicht gewesen, eine GmbH zu machen.
Nein, das hatte ich. Ja. Also es hat in dem Fall halt einfach dann auf diese Konstellation gepasst. Ich glaube, so eine große Herausforderung, das würde ich heute auch, also ich weiß, dass ich es heute anders machen würde, aber damals jung und unerfahren, bin ich da reingestolpert, mehr oder weniger. Und ich habe halt einen Kompagnon gehabt, der einfach in einer anderen Lebensphase war. Eine andere finanzielle, nicht Herausforderung, aber finanzielle Ansprüche hatte. Und so ist es tatsächlich in der Startzeit einfach gewesen. Alles, was wir an Geld eingenommen hatten, na, es stimmt nicht ganz, wenn ich das so schwarz-weiß erzähle, ne, ist aber vieles einfach zu ihm aufs Konto gegangen, weil, naja, er hatte eine eigene Wohnung, er hat irgendwie mit seiner Freundin gelebt da und musste einen eigenen Hausstand finanzieren. Und ich habe halt noch auf diesem kleinen Dorf bei Mama und Papa gelebt. Mhm. So, ich habe meine Spritkosten gehabt und irgendwie mittags was zu essen zu holen. Das war's dann auch. Und irgendwann ist halt das so zu einem krassen Ungleichgewicht geworden und es hat einfach finanziell vorne und hinten nicht gepasst, sodass wir dann eigentlich an einem Punkt waren zu sagen, wir hören beide auf.
Was war denn das Geschäftsmodell?
Wir haben eine klassische, habe ich gar nicht erzählt, wir hatten eine klassische Werbeagentur. Also ich kam ja aus diesem Kommunikationswirt-Ausbildung, habe in einer Werbeagentur gearbeitet und haben wir klassisch, also ich schmunzle heute drüber, wir haben damals gesagt, wir machen 360 Grad, eine 360 Grad Agentur oder eine Full-Service-Agentur.
Das ist auch so ein geflügeltes Wort.
Ne? Ja, genau, Grad genau. So. Ja. Was totaler Nonsens war, ja. Wir haben Drucksachen gemacht und wir haben, wenn irgendjemand um die Ecke kam und gesagt, hey, ich brauche ein neues Logo, da haben wir eben ein Logo gemacht. Als die Zeit dann so ein Stück weiter ging, kam das Thema Internetseiten dazu. Mhm. Aber wie gesagt, weit entfernt davon, dass du wirklich sagen kannst, bei uns kriegen sie wirklich alles von A bis Z, ja.
Und ihr hattet euren Sitz in Kassel, oder?
Nee, wir waren in Nordrhein-Westfalen, also Beverungen da hinten.
Ah, okay.
Genau, da haben wir gestartet, ein Gründerzentrum.
Ja.
Und nachdem das so nach 1,5 Jahren dann auseinandergegangen ist, hatten wir aber schon Kunden oder eigentlich war das meine Kunden, wenn ich das mal so ein bisschen auseinandernehme, auch bis Nürnberg runter. Und dann habe ich tatsächlich auch auf Basis dessen, dass diese Kunden ohnehin nicht da hinten in Beverungen und Nordrhein-Westfalen ansässig waren, habe ich gesagt, okay, ich will. Also alle, die aus dieser Ecke sind, sehen mir das nach, aber mein Herz schlug da nicht, so dass ich dann gesagt habe, ich will wieder nach Nordhessen zurück. Mhm. Und dann bin ich im Grunde genommen nach Kassel, nach Wilhelmshöhe umgesiedelt. Bin ich dann aber umgesiedelt und habe da dann dieses Geschäft auch noch bis 2018/19 bis zu dem Jahreswechsel gemacht. Zwischendurch ausgebaut, habe Mitarbeiter gehabt, habe es dann wieder klein geschrumpft, als ich gemerkt habe, irgendwie das wird ohnehin nicht das Business sein, was ich irgendwie mache, bis ich mal in ich sag mal bewusst in Ruhestand gehe, in den Unruhestand wahrscheinlich, so dass ich wie gesagt da sehr viele Phasen erlebt habe, wie gesagt von Aufbau bis hin zu Abbau, bis hin zu, ich habe meinen Bruder als Angestellten gehabt, das kann gut funktionieren, kann aber in so einer Phase, wenn man wieder reduziert, auch zwischendurch zumindest mal für ein ziemlich nicht ganz einfache Situationen sorgen, so will ich es mal sagen. So jemand aus der Familie dann freizusetzen, ist unschön. Aber ein anderes Thema. Heute mal mögen wir uns wieder, von daher ist alles in Ordnung. Genau, das ist dann, wie gesagt, bis 2018, 2019 habe ich dieses, habe ich die Agentur klassisch gehabt und habe da größtenteils auch Kunden wirklich bis dahin noch begleitet, die ich 2001, 2002, 2003 als Kunden gewonnen habe.
Wie hast du die damals gewonnen? Also ich meine, Vertrieb hast du ja wahrscheinlich nicht, hast du das gelernt in der Marketingagentur oder in der Ausbildung vorher? Oder?
Nee, wir haben, das war so Learning by Doing. Und damals war so die Phase, so mein langjährigster Kunde und heute noch wirklich ein guter Freund zum Thema Nürnberg, der sitzt in Nürnberg, der hat einen Lebensmittelmarkt in Nürnberg, einen türkischen. Und witzigerweise hat die Akquise mich 5 Cent gekostet, weil das war damals noch, als Google AdWords gestartet ist, haben wir gedacht, so, auf den Zug müssen wir mit drauf, wir müssen uns das angucken und haben dann Anzeigen geschaltet. Das war tatsächlich irgendwie, da war der Klickpreis bei 5 Cent und der hat sich gemeldet und das ist der langjährigste Kunde gewesen. Hammer. Also es ist echt eine geile Geschichte. Wenn du heute guckst, wahrscheinlich wirst du heute, keine Ahnung, 30 Euro für und das reicht noch nicht.
War das der erste Kunde?
Nee, wir hatten, also der erste überregionale Kunde war das. Also wir hatten, ich sag mal, sowas wie ein, was war denn wirklich der erste? Also der erste war so ein Stück weit aus dem Bekanntenkreis von meinem damaligen Kompagnon. Der kam von da. Das war so ein Gastronomie, Kneipe, Disco. Dann kam irgendwie der ortsansässige Baumarkt und Holzhändler dazu, wo wir dann auch ganz viel, also wo ich ganz viel lernen durfte, auch was so das Thema verschiedene Sichtweisen anbetrifft. Nämlich zum Beispiel, kann ich mich noch dran erinnern, unsere Dienstleistung war ja Gestaltung im weitesten Sinne. Und dann haben wir irgendwas vorbereitet und dann haben wir ihm das vorgelegt und dann wollte er das nicht haben und dann haben wir trotzdem eine Rechnung geschrieben, weil ist ja Leistung reingeflossen. Und dann guckte er mich irgendwie an, so im persönlichen Gespräch, sagte, Herr Holzhausen, also das würde er gar nicht verstehen. Ich sage, wieso verstehen Sie das denn nicht? Naja, meinte er, wir machen doch auch Zeichnungen, Holzkonstruktionen für unsere Kunden. Ja, und wenn die Kunden dann das Holz nicht kaufen, dann haben wir halt Pech gehabt. Wo ich dann auch so gemerkt habe, okay, spannende Sichtweise. Ja, ich kann sie ein Stück weit verstehen, aber unsere Dienstleistung ist halt genau das und nicht irgendwie am Ende, wir sind keine Druckerei gewesen, die irgendwie die Broschüre oder was auch immer verkauft hat. Also von daher, das war schon spannend, aber für mich so ein bisschen symptomatisch auch für die Region. Ich habe irgendwann mal gesagt, und auch da will niemandem zu nahe treten, aber ich habe damals gesagt, ich habe das Gefühl, in dieser Region, da wo wir waren, musste ich um 20 Euro oder wurde um 20 Euro gefeilscht, wenn es um 50 Euro ging. Also weißt du, irgendwie so, was einfach total ermüdend war, weil du gesagt hast, irgendwie, ich will einen guten Job machen, will ein gutes Business machen. Und ich will auch niemanden übers Ohr haben, darum geht's nicht, aber ich will fair bezahlt werden. Und das war es tatsächlich damals nicht.
Und dann seid ihr auseinandergegangen, das heißt, er ist quasi raus, er ist ja in der GbR, also hat er sein Business weitergemacht und du hast dein neues gestartet?
Nee, habe ich alles übernommen.
Ja.
Mitsamt der Darlehen, weil klar war, wenn ich das nicht übernehme, also wenn ich auch nicht in die Verbindlichkeiten eintrete, dann wird er irgendwann die Finger heben, dann steht die Bank trotzdem wieder bei mir vor der Tür.
Klar, persönliche Haftung.
Ja. Genau, wo ich dann gesagt habe, naja gut, dann machen wir es dann direkt auch so, dass es für mich auch dann safe ist. Habe dann halt die komplette Umschuldung gemacht und habe dann alleine einfach weitergemacht und er ist wieder nach, weiß nicht, anderthalb Jahren, näher, nach einem Jahr oder sowas in eine Anstellung gegangen. Oder beziehungsweise kein Jahr, aber ist auf jeden Fall in eine Anstellung gegangen und hat da dann seinen Weg weiter fortgesetzt.
Okay. Und da sind wir jetzt wieder 2018, 2019. Also da hast du verschiedene Phasen, groß, klein, geschrumpft. Und dann hast du verkauft oder was hast du dann gemacht?
Ja, das nennt sich ja, glaube ich, dann am Ende Veräußerung eines Teilbetriebes. Also ich habe meine Kunden abgegeben, die Hülle quasi, die Gesellschaftshülle habe ich behalten. Die habe ich auch heute noch, ist auch heute noch mein, ich hätte beinahe gesagt Spielfeld. Aber habe damals meine Kunden dann an eine Agentur auch hier aus Kassel abgegeben. Habe ich damals übers Netzwerken kennengelernt. So ein bisschen die Vorgeschichte zur Veräußerung ist eigentlich, dass ich im Jahr, jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen, war ungefähr 5 Jahre vorher, also 2018, sagen wir mal minus 5 sind 2013. Da war ich in, und das ist ja auch ein Teil dessen, was ich dann heute mache, kommen wir nachher noch drauf, war ich in verschiedenen Fort- und Weiterbildungen. Ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht, hat 2011. Und dann war ich in dem zweiten Jahr quasi meiner Ausbildung, da ging es viel um das Thema Lebenszielplanung. Und in diesem Rahmen war für mich ganz klar, ein 5-Jahres-Bild war, diese Agentur ist nicht mehr da. Also ich mache geschäftlich was anderes. Was ich so spannend dran fand, so in der Retrospektive, ist, das war natürlich erstmal nur ein ausgesprochener Gedanke damals mit so ein paar anderen Zielen, die dann noch zusammenhingen. Und auf der einen Seite war es spannend, dass genau nach 5 Jahren irgendwie wie so ein Fingerschnipp, da saß jemand mir gegenüber. Ich habe da nie nachgesucht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit überlegt, wem könnte ich jetzt meine Kunden anvertrauen, sondern wir saßen zusammen und ich habe ihn angeguckt und gesagt, Tensch, was hältst du davon, wenn ihr meine Kunden übernehmt? Mit seinem Kompagnon, also das war auch, ist auch heute noch eine GbR, also die sind immer noch zusammen.
Hast du den Spruch gebracht?
Der GbR. Ich auch erzählt, der, ja. und dann haben die sich besprochen, haben das mit dem Steuerberater besprochen, und dann haben wir da relativ schnell eine Lösung gefunden, war tatsächlich gefühlt 2-3 Monate vom ersten Gespräch bis hin zu, jo, wir machen das, Vertrag ist unterschrieben. Also der eine Aspekt ist tatsächlich nach 5 Jahren, ohne dass ich da jetzt wirklich dran gearbeitet habe, und zwischendurch gab es eine Phase, das war so die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Hochphase mehr oder weniger, wo ich diese Entscheidung oder wo ich schon mal einen Unternehmer vor mir hatte, der gesagt hat, hey, oder wo wir ins Gespräch gekommen sind. Aber am Ende hat sich das nicht realisiert. Aus der Retrospektive sage ich, okay, die 5 Jahre waren noch nicht um. Ob das jetzt nun damit zusammenhängt oder nicht, sei dahingestellt. Aber es passt in dem Kontext, ne? Das Ziel war halt, in 5 Jahren abzugeben. Und dann war es halt auch erst nach 5 Jahren soweit. Genau, das war 2018, 2019.
Ja, was hast du dann gemacht?
Vor der Veränderung habe ich mich das tatsächlich auch gefragt. Weil man, also um die Geschichte und ganz billig, machst du noch komplexer, ist geil, ne?
Mir ist ja gar nicht so. Ich würde jetzt auch erwarten, man setzt sich ja nicht nur zum Ziel, das wird nicht mehr mein Baby sein, sondern noch was anderes, sondern du wirst ja im Kopf gehabt haben, was du da machen willst.
Definitiv. Also es war mir ganz klar, wenn ich diesen Weg gehe, dann ist, und deswegen habe ich ja gerade eben gesagt, ich habe NLP-Ausbildungen gemacht, ich habe die verschiedensten Coaching-Ausbildungen gemacht. Und habe parallel, das war gar nichts mit einer Ausbildung, aber habe im Grunde noch einen Teil meines Einkommens auch bezogen über ein Netzwerk, was von Nicole gesprochen, die in dem Netzwerk ja auch ist. Und habe da
BNI können wir ja nennen.
BNI, genau. Und habe da über 1,5 Jahre so das operative Geschäft auf der Seite der Unternehmerteams gemacht. Das heißt, ich habe die begleitet, habe die betreut, habe das Regionalbüro. Es gibt, ist ja ein Franchise-System auch, ne? Und habe da das Regionalbüro im Sinne des Franchise-Nehmers geleitet gehabt, so neben der Agenturtätigkeit.
In welchem Chapter denn?
Das war alles, was hier Kassel war. Ach so, okay. Also die Kasseler, das ging runter. Es geht heute auch, die Region geht runter bis Siegen-Olpe da unten.
Okay.
Und wie gesagt, habe so 1,5 Jahre da das operative Geschäft geleitet, mehr oder weniger.
Ja, ganz kurz, nur interessiert mich jetzt nur persönlich. Das ist dann ein Franchise-Nehmer, der hat dieses Gebiet, was du gerade beschrieben hast.
Genau.
Aber es sind mehrere Chapter.
Genau,
es
sind mehrere Teams, wie du es immer bezeichnen willst. Genau, richtig. Und meine Aufgabe war halt im Grunde genommen, Teams mit aufzubauen, Teams zu begleiten, Teams zu schulen. Das war so ein Teil dessen, was ich sowieso gemacht habe, auch aus der Mitgliederebene heraus. Aber dann war ich irgendwann an einem Punkt, dass ich da auch Geld für bekommen habe, für 1,5 Jahre. Und dieser Jahreswechsel 2018, 2019 war tatsächlich sehr, sehr einschneidend, weil relativ spontan, für mich persönlich relativ spontan, der Franchise-Nehmer sein Franchise verkauft hat. Die Neuen nicht mit mir arbeiten wollten, ich auch nicht mit ihnen. Also von daher war schon eine Gegenseitigkeit. So, das heißt, da brach eine sehr große Einnahmequelle weg. Und irgendwie, es war dann irgendwann klar, ja, meine Kunden, die verkaufe ich auch jetzt zum Ende des Jahres. Das macht es schon irgendwie so eine Zäsur gefühlt. Und gleichzeitig, ja, es war ein klares Bild da, nämlich mein Coaching, und ich habe ganz viele Coaching-Ausbildungen ja vorher gemacht gehabt, wirklich dann mit Leben zu füllen. Ich habe das am Anfang so ein Stück nebenbei gemacht, habe hier und da mal einzelne Angebote gehabt. Und dann war ganz klar der Fokus zu sagen, okay, ne, ich gebe die Kunden ab, weil ich Coaching und Business-Training, Kommunikationstraining in dem Bereich einfach aktiv sein will. Und das klappte dann auch 2020, also für so einen Start total gut, beziehungsweise 2019. Und 2020 war dann halt die Pandemie, die war tatsächlich schmerzhaft.
Ja.
Also, ich kann mich noch dran erinnern, wie ich irgendwie, ja, dann am Ende irgendwie April, Mai da gesessen habe und gesagt habe oder gesehen habe, ja, du hast jetzt mal 100% Absagequote. Ist jetzt irgendwie nicht so gemütlich. Hatte zwar immer noch, ich sag mal, insofern Puffer war natürlich, ich habe da eine Veräußerung gehabt und da floss auch immer noch Geld regelmäßig. Ne?
Anspruch auf Hilfen hattest du ja wahrscheinlich nicht, ne?
Anspruch auf was?
Auf Hilfen, auf diese Corona-Hilfen.
Habe ich tatsächlich nie geprüft. Ich bin heute total froh, weil ich ganz viele Kollegen auch aus dem Coaching-Bereich kenne, die irgendwann mit den Rückforderungen oder Rückzahlungen konfrontiert waren. Mhm. Und wo ich gesagt habe, ich wirklich klopfe auf Holz, dass ich, also die GmbH hat entsprechend auch Rücklagen gehabt, so dass ich sagen konnte, gemütlich ist anders, aber es kostet mich jetzt nicht den Kopf.
Hatte ich tatsächlich jetzt neulich auch. Das ist neulich.
Gestern,
aber ich glaube, letzte Woche Diskussion auch oder Gespräch mit jemandem, wo wir auch über diese Corona-Hilfen gesprochen haben und den Unterschied zwischen, also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch meine Gastronomie und auch mein Einzelunternehmen als Berater. Und bei der Gastronomie bist du ja ganz klar antragsberechtigt für diese Hilfen. Und jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es so ist, als wenn du da, weil es ging um Artisten und so weiter und so Künstler, da kamen wir drüber, dass die wirklich Probleme hatten, weil die auch keinen Anspruch auf diese Hilfen hatten, weil diese Hilfen ausgeschlossen haben, dass du dir quasi dein Gehalt damit zahlst, sondern die sind ja nur drauf gegangen, hey, hast du Fixkosten, die du zu decken hast,
genau.
die erstatten wir oder die bezuschussen, fördern wir gerne, aber nicht deinen Unternehmerlohn. Und dann war nämlich für diejenigen, die hätten zur AGE gehen müssen und hätten damals, Bürgergeld gab es noch nicht, wie hieß es vorher? Nicht Einstiegsgeld, wie hieß das vorher? Hartz IV.
Hartz IV, stimmt, genau.
Hartz IV, die hätten Hartz IV beantragen müssen. Und das in Anführungsstrichen Großzügige war ja, dass die Prüfung der Bonität ausgesetzt wurde, weil man ja als Unternehmer vielleicht schon gebundenes Vermögen irgendwie hat, es aber nicht frei machen kann. Und damit fällt man ja eigentlich auch aus Hartz IV oder jetzt Bürgergeld raus. Und das wurde ausgesetzt. Aber ich kenne ganz viele, die gesagt haben, ich beantrage jetzt nicht Hartz IV. Es hat auch nicht, also ich kenne welche, die das gemacht haben, es hat auch nicht so gut funktioniert, dass es überall angekommen ist, dass diese Prüfung ausgesetzt ist und so. Also das war schon echt hart. Ich finde, die Bundesregierung hat während Corona, was jetzt so Hilfen angeht, schon viele gute Sachen in Bewegung gesetzt, auch mit der KfW, die hatte gute Programme. Aber es gab halt leider echt Lücken.
Ja. Also ich habe damals ganz bewusst gesagt, also ich habe mich natürlich mit dem Steuerberater schon drüber unterhalten und gesagt, macht das Sinn? Aber dann sind wir beide eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, nee, ich lasse einfach die Finger davon. Und wie gesagt, konnte es zum Glück auch. Sicherlich gab es Konstellationen, wo das auch nicht ging, ist nicht die Frage. Aber wie gesagt, für mich war das an der Stelle einfach das, was ging. Naja, und so ganz bisschen, du hast das vorhin ja auch, haben wir zwischendurch uns über das Thema Podcasting unterhalten, über das Geschäftsmodell. Das ist ja im Grunde genommen etwas gewesen, was für mich aus der Pandemie herausgekommen ist. Ich habe also in meinem Büro gesessen und habe überlegt, jetzt bist du schon, also 2018, 2019, ich habe 2001 gegründet, bin in die erste Selbstständigkeit gegangen, das heißt, da war ich 17, 18, 19 Jahre selbstständig und ich war nie ein Freund davon, egal welche Krisen da im Außen passiert sind, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Sondern ich habe immer geguckt, wenn wir die jetzige Situation als Status quo annehmen, wo kann einfach der nächste Schritt sein? So, und das war da genauso. Ich habe da gesessen und gesagt, okay, mich will also keiner sehen. Jetzt kann ich drüber jammern und kann sagen, die Welt ist so schlecht. Oder ich kann mir überlegen, was mache ich anders? Und das, was ich halt gemacht habe, ist zu gucken, wo habe ich noch Bock drauf, wo habe ich Spaß dran. Mein Podcast lief seit 2017, also hatte auch Podcast-Erfahrung sammeln können.
Den hast du selber gestartet?
Den habe ich selber gestartet, genau. Ganz am Anfang, auch zu dem Thema Erfolgsfaktor Gelassenheit, war die erste Staffel, hieß so. Und wie gesagt, hatte da einfach Erfahrung und habe mir ganz klassisch Gedanken darüber gemacht, okay, was sind beim Podcast irgendwie für Unternehmen? Also gerade wenn ich in den Corporate-Bereich gucke, was sind so die größten Herausforderungen? So, es will im Unternehmen oftmals keiner den Hut aufsetzen. Dann haben die ein großes Thema mit, ja, worüber wollen wir denn sprechen? Und dann das wirklich durchhalten. So, dann habe ich mir gedacht, gut, dann bin ich so ein bisschen der Wadenbeißer. Auf der einen Seite setze ich mir den Moderationshut auf, erarbeite natürlich vorher mit denen auch Themen, Jahresplan etc. Und bin dann halt einfach der, der auch ganz konkret dafür sorgt, dass Folgen produziert werden. Und ich fand es ein bisschen, musste ein bisschen schmunzeln. Ich bin damit gestartet. Also auch da wieder ein Netzwerkthema. Ich habe das einem Netzwerkkollegen erzählt, der hat mich angeguckt und gesagt, die Idee ist geil, machen wir. Ja, das brauchst du ja auch manchmal. Weil ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre und gesagt hätte, irgendwie, wir machen das jetzt, dann hätte ich wahrscheinlich da gesessen und gesagt, boah, ist es das jetzt wirklich? Funktioniert das? Aber da das irgendwie relativ schnell da jemand war, der gesagt hat, boah, finde ich richtig geil, machen wir, hat das dann einfach auch auch insofern einfach Fahrt aufgenommen, dass ich dass damit alles auch gut weiterlaufen konnte. Jetzt habe ich fast einen Faden verloren. Und dann einfach dafür zu sorgen, dass dass am Ende die Folgen produziert werden, von der, wie gesagt, Vorbereitung über die Produktion, die Aufnahme, so wie wir jetzt hier sitzen, fahre ich zum Kunden mit Mikro, damals ganz viel halt online wirklich gemacht, also gar nicht irgendwie zum Kunden gefahren, war ja irgendwie auch nicht richtig möglich. Und das wollte ich eigentlich erzählen. Ich bin gestartet und kurze Zeit später gab es dann diese Audio-Plattform, wie heißt sie?
Welche meinst du?
Dieses Audio-Social Media.
Kenne ich nicht.
Wenn mir der Name gleich einfällt, kennst du es bestimmt. Gab irgendwie dann zum Start der Pandemie oder nach dem ersten Jahr, gab es dann
OMR?
Oder? Nee. Da gab es eine, wahrscheinlich alle Zuhörer lachen jetzt, weil das so klar ist. Gab es auf jeden Fall eine Social Media Plattform, die nur Audio war, wo die sich in so Räumen getroffen haben, also wo klar war,
Das gibt's aber nicht mehr, ne?
Ich glaube,
das war doch so mega.
Ja, das war
das nicht Clubhouse oder so?
Clubhouse, genau. Ah, genau.
War das so mega gehypt irgendwie auf einmal?
Genau. Und witzigerweise war mir irgendwie, da hatte ich so das Gefühl, dass dieses Audio-Thema gerade in der Zeit total einen Hype geben könnte. Und dann kam dann Clubhouse raus, wo ich gedacht habe, ja, guck mal, hast einen ganz guten Riecher möglicherweise gehabt. Und Podcasting ist tatsächlich auch eines der Themen, die auch heute noch ein Teil dessen sind, was ich mache. Also, ne, ich setze mir für den Kunden den Hut auf, fahre entweder vor Ort oder die ein oder andere Produktion läuft auch nach wie vor noch quasi aus dem Studio, so dass man sich remote trifft und aufzeichnet. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, und jetzt kommen wir so ganz langsam rein, was ich eigentlich heute mache, ist tatsächlich immer noch dieser Aspekt, dass ich gesagt habe, ne, damals bin die Kunden abgegeben, weil ich Coaching und Training machen wollte. Und das ist tatsächlich auch immer da geblieben. Also das ist immer auch ein ganz großes Leidenschaftsthema. Menschen bei, es ist so, hat so, das ist immer so ein schwammiges Ding, ne, wenn man darüber erzählt. Aber ich sage immer ganz gerne, es geht um dabei Menschen bei Veränderungsprozessen zu begleiten. Und ja, ich bin der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Das gab es als Feedback auf ganz viele Gespräche, wo Leute vor mir saßen und gesagt haben, boah, ein Gespräch mit dir ist wie eine Entschleunigungskur, wo ich immer gedacht habe, danke, ich weiß aber nicht, was ich da mache.
Ist das ein Kompliment?
Genau, soll das jetzt ein Kompliment sein oder soll ich gehen? Es war schon in der Regel als Kompliment gemeint. So ist ja dann auch der Anstifter zu mehr Gelassenheit
ist
entstanden.
Gut, aber finde ich voll gute Begrifflichkeit.
Und heute, sage ich mal, wenn ich so ein bisschen den Bogen mache, fließt eigentlich ganz viel von dem zusammen, was damals in den Jahren 2012, 2013 in mir so gewachsen ist. Als ich angefangen habe aus diesem, also du musst dir vorstellen, die ersten 11 Jahre war ich halt tatsächlich gefühlt irgendwie, na, so klassisch getrieben, ja, irgendwie bis morgens ins Büro gerannt. Also ich habe ja so einen eigenen Anspruch auch gehabt. Ich konnte ja, es war zwar als Kreativer, muss man schon dazu sagen, war 9 sehr früh, vielleicht für den einen oder anderen 9 spät, aber wenn ich nicht um 9 im Büro war, habe ich schlechtes Gewissen gehabt. Dafür war ich aber auch bis 10, 11 irgendwie an meinem Schreibtisch und habe dann auch noch um 9 irgendwelche Telefonate mit Kunden angenommen. Anderes Thema. Gibt es auch schöne Anekdoten, die ich dazu erzählen könnte. Aber tatsächlich war ich so die ersten 11 Jahre echt ein sehr Getriebener. Und bin dann über die verschiedenen Ausbildungen im Grunde genommen immer mehr, wie will ich ihn sagen, ich nehme immer gerne den Begriff, ich bin mehr zu mir zurückgekommen. Ich war eigentlich, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mich schon früh mit so Themen befasst wie, also eines meiner ersten Bücher aus diesem ich sag mal, Identitätsbereich, psychologischen Bereich war, Aussöhnung mit dem inneren Kind. Das habe ich immer mit 17 gelesen.
Okay.
Und war da total Feuer und Flamme.
Bist du an dieses Buch gekommen mit 17?
Boah, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich letztens auch gefragt. Ich glaube, so ein bisschen der Zusammenhang, so in der Retrospektive, ist schon, dass es Menschen in meinem Umfeld, im erweiterten Umfeld gab. Das waren aber mehr so die Eltern von Freunden, die so irgendwie in dem Kontext unterwegs waren. Ich kann mich daran erinnern, von einem guten Freund, die Mama, die war eigentlich Grundschullehrerin. Und die saß irgendwann mal vor mir und guckte mich an. Die nannte mich bei meinem Spitznamen. Das Witzige war, der Vater war mein Gesellschaftslehrer oder Geschichtslehrer. Also von daher war eine komische Situation, ihn da zu Hause zu sehen und gesiezt zu werden. Und von der Mama, die hat mich dann beim Spitznamen Holzi genannt. Also auch ganz, ganz spannend. Die guckte mich aber irgendwann an und sagte, also Holzi, eins musst du wissen. Schon gedacht, was kommt denn jetzt? Du bist eine alte Seele. Und dann habe ich damals so gedacht, ja, auch da, ne? Danke, aber was will ich damit anfangen? Heute weiß ich oder bin ich davon überzeugt, ja, ich bin eine alte Seele. Ja, es gibt ein paar Eigenschaften, die passen auf diese Begrifflichkeit.
Hattest du mir das gesagt, irgendwie, als wir telefoniert haben, wo ich gesagt habe, ich sage über mich selber, ich habe eine ganz gute Intuition, dass du sagst, das sind typischerweise die schon mal gelebt haben.
Das sind zumindest, sind es Kriterien. Ja, da haben wir uns drüber unterhalten, richtig, genau. Das sind durchaus Kriterien, die dazu passen. Aber da, so aus diesem Kontext kam durchaus einfach der Bezug dazu. Mhm. Ne?
Krass, und, mit 17.
Ja, und das war auch damals ein Freundeskreis, in dem ich war, der sehr, witzigerweise alle, die in diesem Freundeskreis damals waren, sind irgendwie entweder schamanisch unterwegs oder als Coaches oder, also die sind alle irgendwie gefühlt in diese Richtung gegangen.
Also jetzt in diese Richtung.
Jetzt, genau.
Also damals noch nicht.
Damals noch nicht, nee, genau. Und ich habe irgendwann gesagt, als ich in die Ausbildung gegangen bin und diesen Weg wieder zurück mehr zu mir gegangen bin, dass ich irgendwann zu einem Freund gesagt habe, ich bin, das war wie gesagt 2013, 2014, wieder an einem Punkt, so zumindest mit mir im Reinen zu sein, das ist ja das, wo jeder vielleicht was mit anfangen kann, wie ich schon mal mit 18, 19 war. Und dieser Sprung in die Selbstständigkeit und diesem komischen Bild, was ich vielleicht auch nur hatte, ich glaube, aber aus meiner Erfahrung, viele haben jetzt nicht unbedingt so ein klares Bild von der eigenen Selbstständigkeit. Und kennen das, du hast ja auch gerade gesagt, du kannst es auch mit dem getrieben sein, irgendwie das da durchzuhechten. Und das war tatsächlich irgendwie so die ersten 11 Jahre, wie gesagt, immer zurückblickend, ne? Wenn du drin steckst, kriegst du das ja nicht mit. War das tatsächlich krass. Ich kann mich so an so Situationen erinnern. Ich bin nach einem Tag im Büro nach Hause gekommen. Wir haben Besuch eingeladen gehabt. Und ich weiß noch, ich habe mich an den Tisch gesetzt. Und ich habe eine halbe Stunde an die Wand geguckt, während um mich drumherum irgendwie so das Leben wuselte und da Gespräche liefen und ich war total nicht da. Und es hat echt eine halbe Stunde gedauert, bis ich überhaupt irgendwie angekommen bin. Und das waren so, auch wenn ich so zurückblicke, tatsächlich ja so Momente, wo ich gemerkt habe, boah, also im Nachhinein gemerkt habe, da war ich echt nah auch an so einem, ich mag so Label zwar nicht, ne, aber an so einem Burnout durchaus sehr, sehr nah dran.
Aber ich kenne das auch. Ich saß auch auf Familienfeiern mit Laptop irgendwann. Während die alle da Kuchen gegessen haben, sich unterhalten haben, habe ich Businesspläne geschrieben.
Ja.
Und ich hatte ja erzählt, dass ich hier in Kassel im Enchilada aufgelegt habe. Eine Zeit lang jeden Donnerstag, oder einmal im Monat donnerstags gab es das da immer. Und wir haben das zu zweit oder zu dritt gemacht, also mit zwei oder einem anderen DJ. Und jedes Mal, wenn ich nicht mit am Auflegen dran war, saß ich da am Hochtisch mit Laptop und habe Businesspläne geschrieben. Ja, völlig crazy, also aus heutiger Sicht einfach völlig crazy.
Ja. Und für mich waren tatsächlich so viele Augenöffner-Momente in diesen Ausbildungen da, wo es wirklich, wo am Ende ich mich ein paar eigenen inneren Themen gestellt habe und so Hürden irgendwie erkannt habe und auch die vielleicht manchmal die schmerzlichen Hürden durchlebt habe. Und ich kann mich noch dran erinnern, es gab so einen Moment in einer der Ausbildungen, da saß ich echt da und habe so ein Gefühl von innerem Frieden gehabt. Und ich habe gedacht irgendwie, es muss doch einen Weg geben, wie ich auf der einen Seite so in diesem inneren Frieden sein kann, aber trotzdem auch ein gutes Business machen kann. Weil selbstständig war ich damals schon 13 Jahre oder irgendwas, ich kenne im Grunde genommen auch nichts anderes, außer Praktikant oder selbstständig. Und das tatsächlich tickt mich immer wieder an, dahin zu gucken Und was es dafür braucht, glaube ich, ist, ist so eine Rückbesinnung auf, ja, auf die Fragestellung, wer bin ich eigentlich? Und dahin zu gucken, was sind denn auch vielleicht so geschichtlich Themen, ja, wir müssen nicht in der Geschichte kramen, also es ist auch keine Psychologie, also keine Therapie, aber zumindest darf ich verstehen, ich habe eine Geschichte und die Geschichte hat einfach mich geprägt. Und jetzt ist die Frage, die Prägung ist ja gar nicht gut oder schlecht, die ist einfach. Die Frage ist aber, die ist sie dienlich für meinen Weg? Ja, ist sie dienlich für meine Selbstständigkeit, für mein Unternehmertum? Oder darf ich mir die Prägung, das ist ganz, ganz viel, was am Anfang passiert ist, darf ich mir die erstmal bewusst machen? Na, du hast vorhin so schön an einer Stelle davon gesprochen, dass dir gewisse Dinge gar nicht so bewusst waren. Aber das ist ja genau der Schritt. Also wir gehen ja durch unseren Alltag irgendwie mit diesen ganzen Programmen und Mustern, die wir in uns tragen, und die lassen uns agieren, wie wir agieren. Ja, müssen wir gar nicht werten. Das ist halt einfach so. Und die Frage ist halt am Ende, und auch da habe ich ganz viele Programme und Muster gehabt. Also eines meiner großen Lebensthemen, und ich kenne viele, deren Lebensthema das ist, ist ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich genüge nicht. Mhm. Ja, ich habe ganz viel versucht, meinem Papa gerecht zu werden, da irgendwie, dass er mich sieht. Wenn ich ihm das heute erzähle, würde er sagen, ja, natürlich habe ich dich gesehen. Aber er hat seine Art und Weise gehabt, mir das zu zeigen, das hat aber bei mir nicht gematcht. Mhm. Ja, so, und dementsprechend habe ich immer versucht, irgendwie da irgendwas zu machen an einer Stelle, naja, die ja aber gar nicht, die nichts mit ihm zu tun hat. Und das sorgt halt manchmal dafür, als Beispiel sorgt dafür, dass man, das war so bei mir ein Thema, dass ich das Gefühl hatte, ich muss für Kunden irgendwelche Extrameilen geben, darf da aber bloß nichts zu sagen, darf daher nicht sagen, dass ich dafür Geld kriege, weil die werden das schon merken und die werden das dann gut finden und die kommen dann zu mir und klopfen mir auf die Schulter. Hat natürlich keiner. Ja, und das sind halt so tatsächlich so Programme, die ich auch, also die ich bei mir an verschiedenen Stellen gesehen habe und das auch immer wieder sehe. Also, ne, so die Frage, was ist denn so innerlich eigentlich abgespeichert? Und da gibt es die verschiedensten Facetten. Auch zum Beispiel großes Thema ist ja auch so eine Fragestellung wie, das ist ein Teil auch eines meiner Vorträge, was habe ich denn für eine Haltung zum Thema Erfolg? Ja, und für viele ist Erfolg und Stress, also zu dem Thema Gelassenheit, Erfolg und Stress sind ganz eng beieinander. Weil nämlich für viele ist viel Erfolg gleich viel Arbeit und viel Arbeit gleich viel Stress. Jetzt machen wir eine mathematische Ersetzung und es kommt raus, viel Stress gleich viel Erfolg. Mhm. So, ist jetzt, wenn man von außen drauf guckt, sagst du, ja, ist ja totaler Schwachsinn. Ja, ist so. Und trotzdem sind die Muster aber die im Innen ablaufen. Und die dann dafür sorgen, dass irgendwie noch eine Stunde investiert wird. Dass anstatt effizient zu arbeiten, naja, dann wird halt zwischendurch mal ein bisschen getrödelt. Hauptsache, ich komme abends in Stress, weil dann bin ich ja erfolgreich. Ja, ganz ehrlich, so meine Muster. Warum habe ich bis 22 Uhr im Büro gesessen? Nicht, weil ich so viel zu tun hatte. Ja, sondern weil ich mich mit allem Möglichen beschäftigt habe und dann zum Schluss so in kurz auf knapp habe ich mich dann auch um die Dinge gekümmert, die noch irgendwie sein müssen. Ja, und das ist tatsächlich auch da, ist es ein, hat's auch Auswirkungen auf Zeitmanagement zum Beispiel. Ja, wenn ich mir darüber klarer werde. Das heißt, ich kann mit einem geringeren Zeitaufwand mehr erreichen. Und das ist gar keine Zauberei. Nur ich muss die Dinge weglassen, oder muss ein Scheißdreck, ja, aber ich darf die Dinge weglassen, die mich nicht nach vorne bringen. Die muss ich aber identifizieren. Und dafür ist es einfach wichtig, auch im Innen die Klarheit zu schaffen. Und am Ende, und das ist immer wieder ein gefühlter Balanceakt.
Kann ich kurz was
ja, klar.
dazu jederzeit. Fragen? Das hört man ja oft, also jetzt wertfrei gesagt, man soll sich auf die Dinge fokussieren, die einem nach vorne bringen, ne? Und dann halt das weglassen, was einem nicht nach vorne bringt. Also ich habe mich jetzt mit beiden Sachen, die du gesagt hast, also einmal, ne, nicht gut genug sein, sich beweisen müssen, auch gegenüber Vater, ne, resoniere ich total mit. Und auch mit der zweiten Sache resoniere ich total mit, dass ich immer denke, wenn man viel leistet, viel Stress hat, ne, ist auch mehr Erfolg. Und ich komme manchmal aber auch in den Stress rein, weil ich wahrscheinlich, würde man von außen betrachtet sagen, jetzt auch einfach Dinge dann tue, die jetzt erstmal nicht auf das Zielkonto einzahlen. Aber wie ist es dann, wenn das Dinge sind, die einem Spaß machen? Ne, also zum Beispiel, ich entscheide mich ganz oft, ich müsste jetzt eigentlich noch dieses Kapitel zu Ende schreiben im Businessplan. So, könnte ich ja einfach machen, hätte ich jetzt abends nicht so einen Stress. Aber ich habe jetzt genau in dem Bock, mich umzudrehen, bisschen an die Plattenteller zu gehen, Musik für dich zu machen, weil ich es geil finde. Führt aber dann dazu, dass ich abends den Stress habe, weil, oh, ich habe ja morgen Abgabe, muss ja zum Banken oder so.
Die Frage für mich ist an der Stelle eine, ist eine ganz einfache Frage. Treffe ich die Entscheidung bewusst oder nicht bewusst?
Sehr gut, okay.
Ja? Wenn du bewusst die Entscheidung triffst und sagst dir, okay, wenn dir klar ist, wenn ich das jetzt mache, wenn ich mich an die Plattenteller stelle, dann hat das eine Konsequenz. Wenn dir die Konsequenz bewusst ist, alles fein. Ja. Das Problem, oder was heißt das Problem, aber viele haben das Thema, ja, die lassen sich dann halt irgendwie treiben und denken dann nicht drüber nach und also, weil es einfach nicht im Bewusstsein ist, ne? Und dann sitzen sie abends da und denken so, oh, so eine Scheiße, ich habe wieder nichts auf die Reihe gekriegt, ich bin schon wieder nicht fertig geworden, meine Liste wird immer länger. Das ist ja das Muster, was dann passiert. Wenn du aber klar dir darüber bist und sagst, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, was für mich zu tun, go for it. Ja? Wichtig finde ich immer nur, und das ist halt der allerwichtigste Prozess an ganz vielen Stellen, ist, sich ein Bewusstsein darüber zu schaffen, welches Muster in Anführungsstrichen lässt mich jetzt gerade diese oder jene Handlung machen. Und will ich das? Ja. Das heißt, keine der Handlungen ist jetzt per se schlecht oder gut. Ja. Könntest jetzt auch die Entscheidung treffen, ne, ich mache jetzt irgendwie den Businessplan gerade fertig und habe dann meine Zeit, weil ich bin jetzt da eh drin, muss mich da jetzt nicht mehr reinarbeiten, dann habe ich das vielleicht in einer Viertelstunde. Heute Abend kostet es mich eine Dreiviertelstunde. Ist ja die Frage, ist eine bewusste Entscheidung. Ja, und das ist das, wo es am Ende drum geht. Es geht auch wenn ich auf meine Arbeit gucke, es geht nie darum, wirklich was Neues zu lernen. Ich habe in den Jahren, ja natürlich, ich habe gelernt, wie man Menschen begleitet. Ich habe gelernt, wie man Fragen stellt. Ich habe gelernt, wie der Mensch innerlich tickt. Das ist die eine Seite. Das, was bei mir aber viel, viel mehr gebracht hat, ist, die ganzen Muster, den Ballast abzuwerfen. Also eigentlich eher weniger zu machen, weniger zu haben innerlich, um daraus Klarheit zu gewinnen. Und das ist der wichtige Prozess meiner Ansicht nach. Also eher sich klar zu werden und Klarheit, Bewusstsein zu schaffen und Dinge halt einfach auch ganz bewusst zu machen oder nicht zu machen. Sei es, wie gesagt, eine Klarheit darüber zu haben, was lässt mich jetzt vielleicht auch an einem Projekt zweifeln? Zweifle ich an dem Projekt, weil es wirklich was zu zweifeln gibt? Also augenscheinlich, faktisch? Oder ist das nur so ein Gefühl? So ein inneres Gefühl von, ist das schon reif genug? Ist das gut genug? Und kann ich das wirklich wissen? Ja? Und ganz häufig ist das tatsächlich, also gerade bei all denen, die da sitzen und die Tage, Wochen, Monate lang planen und versuchen, alles 100% zu machen, die haben in der Regel ein Thema, was da heißt, bin ich gut genug, genüge ich, genügt meine Leistung. Das sagt ja keiner, ich bin nicht gut genug. Also die sagen dann sowas wie, na, das Konzept ist einigermaßen fertig, aber irgendwie ist es noch nicht, ich weiß noch nicht, ob es ganz richtig ist, ob es schon vollständig ist. Das hat nichts mit dem Konzept zu tun, das hat mit den Eigenkonzepten zu tun. Und in der Regel steht daneben, ich bin nicht gut genug, ich genüge nicht, weil ich bin ja derjenige, der das gerade gemacht hat.
Ja, es war ganz krass, wie lange ich meine erste Podcast-Folge geschoben habe, ne? Wir hatten dann irgendwie eine Deadline und gesagt, da bringen wir einen Podcast raus. Und ich habe für mich immer irgendwelche Gründe gefunden, warum die jetzt noch nicht rauskommen kann. Ja. Aber klar, es war einfach, weil ich gedacht habe, nee, ist nicht gut genug.
Genau.
Also ich bin nicht gut genug, dass das jetzt rauskommt.
Ich habe 2017 gestartet mit meinem Podcast. Also da sind die ersten Folgen rausgekommen und ich habe mir das Mikrofon 1,5 Jahre vorher gekauft. Ja, und ich habe immer wieder meine Aufnahme gemacht, hab's mir angehört, hab's wieder verworfen, hab's mit Freunden und die haben gesagt, boah, ist geil, bring das raus. Ja, nee, das genügt mir noch nicht. Also von daher vollkommen normaler Prozess. Also, wenn man so denkt.
Ja, absolut. Ja, und wir haben ja dann drüber gesprochen, also als wir uns dann kennengelernt haben, oder ich hatte dir gesagt, dass eigentlich genau das ist, was ich suche, weil ich hatte ja schon im Intro so ein bisschen gesagt, ich war da so, nee, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, dass ich auch im Franchise-Verband gesprochen habe, dass ich über die, ich sag mal, betriebswirtschaftlichen Themen hinaus jetzt Menschen durch die Finanzierung zu bringen, denen noch betriebswirtschaftlich danach zu begleiten, mit so ist, was auch alles wichtig ist, keine Frage. Ne, man muss seine Zahlen und so im Griff haben, muss gut finanziert sein, ist alles keine Frage, dass das wichtig ist. Ich aber zunehmend erlebe, dass viele echt Themen einfach mit sich selber haben. Mhm. Und deswegen war ich so verblüfft, dass du gesagt hast, du hast mit 17 Jahren schon dieses Buch gelesen. Mhm. Weil bei mir kam dieses ganze Thema ja erst dieses Jahr, 2024, mhm. in mein Leben. Oder sagen wir mal, 2023 hat es angefangen, nachdem ich mich privat dazu entschieden habe, auch zum Heilpraktiker zu gehen, zum Therapeuten. Mhm. Eigentlich wegen ganz anderem Thema. Aber auf der Reise kamen so viele Denkanstöße. Und dann durch neues Umfeld und so weiter hat es mir gezeigt, ey, da steckt so viel Thema drin, mhm. in diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass mein Traumszenario eigentlich ist, dass Leute, die anfangen, sich selbstständig zu machen, klar, mit Thema Businessplan und so weiter auseinandersetzen, aber ja. da eigentlich schon anfangen, optimalerweise, mhm. sich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen oder zumindest schon mal so Hints bekommen. Weil ich wäre so dankbar gewesen, hätte ich das schon, ja. ich wäre nicht sofort drauf angesprungen. Mhm. Aber ist ja ganz oft so, wenn man es 10-mal hört und dann auch die richtigen Leute trifft, dann probiert man es mal aus und mhm. dann denkt man, boah, krass, geil. Deswegen würde ich gerne dieses Pflänzchen Persönlichkeitsentwicklung so früh wie möglich, in der Hoffnung natürlich, dass jeder direkt drauf anspringt, mhm. und ganz klar auch für Leute, die schon selbstständig sind, und wir sind ja konkret über das Thema Franchise auch gekommen, dass wir drüber nachdenken, können wir mal hier droppen, mhm. eine Lösung, was heißt eine Lösung oder ein Angebot für Franchise-Geber, / die Franchise-Nehmer des Franchise-Systems zu finden, dass man die neben einer betriebswirtschaftlichen Begleitung auch über einen gewissen Zeitraum eine Persönlichkeitsentwicklungsbegleitung, weiß ich nicht mehr, wie man das nennt, Coaching, ja,
genau.
macht. Kannst du mal ganz kurz, ja. bevor du deine Gedanken dazu sagst, mal erklären, mhm. aus deiner Sicht, aber gibt es vielleicht auch ganz klare Definitionen, was ist der Unterschied zwischen Beratung, Coaching und Training?
Also das ist schön, dass du mir den Ball zuschmeißt. Im Grunde genommen ist, und ich finde, das ist eine wichtige Trennung, weil ein Coaching ist keine Beratung und ist kein Training. Es wird aber immer alles so in gefühlt so eine gleiche Bubble geschmissen. Also ein Training ist eine klassische Wissensvermittlung. Da sitzt vorne einer, zum Beispiel Kommunikationstraining, und erzählt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen irgendwie, welche Technik sie anwenden, welche Fragetechnik etc. Das ist klassisch Training. Consulting ist im Grunde genommen, du sitzt mit jemandem am Tisch und gehst, ne, zum Beispiel Businessplan erstellen, ist ein Consulting-Thema. Mhm. So, da hast du ein Fachwissen und sorgst dafür, dass dieses Fachwissen dem anderen zur Verfügung gestellt wird und der am Ende sein Produkt, seine Dienstleistung hat. Mhm. Das bekommt er aber durch dein Dazutun im Sinne von, dass du es machst. Das ist Consulting, mhm. für mich. Also
mhm. ja, ne? würde ich auch so sehen.
So, und wenn du dir Coaching anguckst, Ich nehme mal das Bild, und der Coach ist ja auch so eine Kutsche, ne? Also oder Taxi besser gesagt. Und stell dir bitte einfach mal das ein Coaching als eine Taxifahrt vor. Ich mag das Bild, weil im Grunde genommen eine wichtige Fragestellung für jedes Setting eines wirklichen Coachings ist die Fragestellung: Okay, lieber Kunde, Klient, Coachee, wie man sie auch immer nennt, wo willst du eigentlich hin? Und die Frage stellt sich möglicherweise in den anderen Bereichen nicht, weil wenn ich eine Wissensvermittlung mache, dann habe ich als Trainer einen Plan, wo will ich mit dem hin? Mhm. Im Coaching ist es tatsächlich so, es ist keine Wissensvermittlung, sondern die erste Frage ist, wo willst du hin? Und dann ist die zweite Frage, oder beziehungsweise dann geht der Coach für mich, das ist meine Haltung, erstmal in die Rolle des, ja, ich sag mal, der Exploration. Und Exploration heißt, mein Gegenüber verstehen. Wo sind eigentlich seine Muster? Wo sind seine Perspektiven? Und das, was ich als Coach mache, ist, ich zeige neue Perspektiven auf. Ja, ich ändere die Blickrichtung und habe vielleicht eine Idee, wenn er mir sagt, okay, ich will nach Paris, dann kenne ich so ganz grob die Richtung, mhm. und wir gucken gemeinsam im Verlaufe des Weges, dass er nach Paris kommt. Aber es ist nicht, weil ich das mache, sondern weil er das macht. Weil wir vielleicht an einer Kreuzung stehen und wir darüber diskutieren und sagen, okay, guck mal, wenn du jetzt rechts fährst, siehst du das und das, könnte das der richtige Weg sein. Und wenn du links fährst, siehst du das und das. Ja, also jetzt nichts Direktives. Es gibt Coaching-Methoden, die sind direktiv, ohne Frage. Ja, aber bin ich auch immer ein bisschen kritisch. Aber am Ende ist ein Coaching, ich finde das so blöd, diesen Begriff, aber es trifft halt so. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, es ist im Grunde genommen eine Reflexionsfläche. Es ist ein Raum, der aufgemacht wird, wo jemand, wo der Klient sich frei drin bewegen kann und vielleicht auch mal Wege ausprobieren kann. Mhm. Wo er sagen kann, hey, also als Beispiel eine Übung, die ich total gerne mache, ist, Du stellst jemanden an einen Punkt und gibst ihm zwei Wege vor und sagst, pass auf, wir machen so einen Bodenanker dahin. Und dann gehen wir mal ganz konkret den Weg und du guckst einfach nur mal, was macht denn das mit dir? Wenn du dir vorstellst, du gehst an dein Ziel rechts. So, in die nächste Situation, gehen wir wieder zurück, gehen wir wieder auf Status Quo, da sind wir jetzt und jetzt gehen wir mal links. Und jetzt guck mal, was ist denn für dich, was fühlt denn sich für dich stimmiger an? Nicht im Sinne von, weil ich das weiß, dass das oder das richtig ist, sondern ihm zu helfen, auf seine eigene, wie will ich ihn sagen, auf seine eigene Intuition, auf sein Gefühl zu hören und auf dieses intuitive Wissen, was ohnehin schon da ist. Ja, das ist für mich ein Coaching-Prozess.
Ja, das habe ich, so arbeiten ja auch Heilpraktiker, Therapeuten und so weiter.
Genau.
Da war ich am Anfang ganz enttäuscht, weil ich dachte, ich komme da hin und da sagt mir einer, was ich tun soll, weil ich selber als Berater das ja so gewohnt bin. Dann habe ich mich aber total wiedergefunden in diesem Prozess, der dann ja auch irgendwann total Spaß macht, ne? Dass da jemand immer reflektiert und dir auch Dinge erklärt, wieso, weshalb ist das vielleicht so, aber ich sage dir jetzt nicht, daraus musst du ableiten, dass du das und das tust, sondern zeigt vielleicht verschiedene, wie du auch gerade gesagt hast, links, rechts gehen auf oder noch eine weitere Möglichkeit. Also finde ich schon einen sehr spannenden Prozess und das, was ich ja so im Kopf habe, wäre dann quasi aus dem Beratungsaspekt rauszugehen in einen Coaching-Aspekt.
Ja.
Aber ich wollte ja noch gerne deine Gedanken dazu mal hören.
Die kriegst du auch, da wollte ich gerade auch ansetzen. Also ich glaube, der Punkt ist, und ich habe mich gerade so die letzten Wochen nochmal so mit der Frage, oder die ist mir nochmal so durch den Kopf gegangen, so dieses Thema, warum scheitern so viele Leute? Das war so, oder das ist so viele, ja, ich will das gar nicht so als große Bubble machen, aber es gibt ja einfach durchaus einen Grund, warum es einen 5-Jahres-Neugründerstatus gibt, weil einfach in der Zeit oder das ein Zeitfenster ist, was durchaus nicht immer überschritten wird. Kann ich jetzt heute aus 23-jähriger Erfahrung glücklicherweise sagen, habe ich hingekriegt, ja. Und tatsächlich ist das so ein, für mich gefühlt so ein Spannungsfeld. Nämlich auf der einen Seite so diese Fragestellung, warum passiert das in diesem Zeitfenster? Und so ein bisschen gepaart mit diesem, wenn du draußen heute in Social Media unterwegs bist, wird dir ja an jeder Ecke irgendwie eine Erfolgsstrategie XYZ verkauft. Und ich finde, es gehört zusammen oder das hat einen ähnlichen Hintergrund, warum das nicht funktioniert. Also ganz häufig funktionieren Erfolgsstrategien für Leute nicht. Und warum funktioniert das mit der Selbstständigkeit nicht? Und ich glaube, der Punkt ist ganz einfach eine Frage genau dessen, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben. So die Frage, wie ist denn mein inneres Setting und bin ich eigentlich auf das, was ich davor habe, innerlich eingestellt? Jetzt kann ich ja sagen, zum Beispiel, es gibt Leute, die können so vielleicht total gut Businessplan-Ziele definieren oder Ziele formulieren, wohlgemerkt, haben aber möglicherweise überhaupt gar keinen inneren Bezug dazu. Ja.
Oh, ich fühle mich ertappt.
Ich kenne es ja auch. Das ist ja alles gut. Aber das gibt's halt auch manchmal. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel, irgendwie, dass ein Ziel irgendwas bei mir auslösen sollte. Ja, dass ich da irgendwie Bock drauf habe. Jetzt kann ich sagen, irgendwie, ich will im Jahr 500.000 Euro Umsatz machen. Und ich kann das sagen, so mit, ja, ich will halt machen. Und habe so gar keinen, das ist null catchy. Dann wird es auch nicht eintreten. Ja. So, wenn ich aber, das ist nur, wie gesagt, nur ein Beispiel, wenn ich aber hergehen kann und sagen, hey, ich habe da ein Bild von, ich habe da ein größeres Bild hinter und ich stelle mir vor, diese 500.000, die ich da Umsatz mache, das bedeutet, dass ich vielleicht 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter habe, dass ich mir dies und jenes leisten kann, dass ich vielleicht auch das der Gesellschaft zurückgeben kann, wenn mir das wichtig ist als Beispiel. Dann kriege ich eine emotionale Verbindung dazu, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch an so einer Arbeit zeigt sich am Ende auch, kann mein Gegenüber, also kann er das denken? Also fühlen ist die eine Seite, aber kann er das überhaupt wirklich denken? Oder gibt es da im Kopf eigentlich so Stimmen wie, ne, wir hatten das gerade nicht gut genug, so Engelchen, Teufelchen mache ich gerne mal das Spiel, irgendwie so Teufelchen auf der Schulter, der sagt, naja, das kannst du doch eh nicht, das wird doch eh nichts, lass die Finger davon. So, und dann ist die Frage, wer von diesen Seiten ist stärker? Ne? Und ganz häufig, glaube ich, und da sind wir wieder bei diesem Unbewusstseinsthema, finden solche Prozesse ja vollkommen unbewusst statt. Dieses Teufelchen, was ich auf der Schulter habe, ich höre das ja nicht immer. Ja, das ist ja nicht immer da und sagt mir irgendwas. Aber es beeinflusst trotzdem mein Denken, Fühlen und Handeln. Und dann treffe ich vielleicht Entscheidungen nicht, die ich eigentlich treffen müsste, weil ich mir denke, ah, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an. Ja. Und so baut sich, glaube ich, dieses innere Konstrukt, was wir unterbewusst ist. Also ich bin immer so ein bisschen hin und her. Mal gibt es Literatur, die nennt es unterbewusst. Unter ist aber immer so gefühlt so untergeordnet. Dabei ist das Unterbewusstsein ja oder das Unbewusste eigentlich das, was Entscheidungen trifft. Viel, viel schneller, als wir frontalhirngesteuert eine Entscheidung treffen, ist eigentlich schon innerlich klar, was wir machen. Und das ist halt aufgrund von alten Prägungen, von alten Mustern. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist nicht wichtig, irgendwie, man muss in so einem Coaching-Prozess nicht durch jeden Schmerz durchgehen und muss da nicht in jeden Schmerz reingehen, aber ich muss mir bewusst sein, was war denn da mal? Gerade wenn irgendwie in so einer Situation, ich habe kürzlich gerade erst wieder selber eine eigene Coaching-Erfahrung gehabt, wo ich einen meiner Ausbilder mal wieder gebucht habe, wo ein Thema so spontan da war und ich wusste, boah, das ist genau das, was mich jetzt bislang zurückgehalten hat, genau diesen Weg zu gehen. Mhm. Und am Ende, wie gesagt, ist so ein für mich ein Konglomerat aus verschiedenen Punkten, die dazu führen können, dass Leute ihre Selbstständigkeit erfolgreich oder weniger erfolgreich machen. Und zu diesem Thema Strategien, viele versuchen halt eine Strategie einfach sich anzueignen und die einfach zu machen, haben aber überhaupt gar nicht, das passt aber nicht zu ihnen, zu ihren Werten, zu ihrer Identität, zu dem, wie sie vielleicht auch sein wollen, ja. Ich bin selber ja nicht davor gefeit. Ich habe vor 2 Jahren ungefähr gab es so eine Facebook-Gruppenstrategie. Und irgendwie hörte sich das total geil an. Aber ganz ehrlich, es hat nicht zu mir gepasst. Und jetzt kann man sagen, ja, ist die Ausrede für alles. Jetzt kann ich immer sagen, es passt nicht zu mir. Kann natürlich auch sein, ja, dass mein Mindset. Bin immer bei dieser englischen Begrifflichkeit ein bisschen kritisch, aber bei dieser Geisteshaltung, das hat einfach nicht zu mir, hat nicht zu meinen Werten gepasst, was da in dieser Strategie drin war. Und dann hat es auch nicht funktioniert. Ja, also ich glaube, ganz viel ist die Fragestellung, ne, auf der einen Seite sind Strategien gut, sind Zahlen gut. Und ich glaube, der zweite Part, der, und gefühlt ist das gar nicht so ein neues Thema, aber ich glaube, du hast das so auf dem Schirm, weil du ja gerade erzählst, ist gerade auch selber für dich so ein Prozess, genau, ne? Ja. Dann wird einem das ja bewusst. Und dass das aber tatsächlich bei ganz vielen einfach ein Thema ist. So die Frage zum Beispiel auch, was ist ein Erfolg für mich? Ja. Hat Erfolg was mit Zahlen zu tun oder ist Erfolg, keine Ahnung, ich habe einen Kunden glücklich gemacht? Das hat ja Auswirkungen darauf, wie ich agiere mit Menschen im Außen. Dann gibt es umgekehrt, es gibt Leute, die haben, jetzt würde man sagen, ja, das ist normal, Angst vorm Scheitern. Ja, gibt es. Und es gibt aber auch die haben Angst vor Erfolg. Ja, die werden beide nicht erfolgreich sein. Mhm. Ja, die scheitern, weil sie sich einfach zurückhalten, weil sie keine Entscheidung treffen, weil sie Angst vor einer Entscheidung haben, die ja falsch sein könnte. Und die Angst vor Erfolg haben, die werden die Entscheidung nicht treffen, weil sie denken, boah, wenn ich das jetzt mache, was will denn dann mein Umfeld sagen? Und ist das meine Ursprungsidentität? Passt das eigentlich zu meiner Ahnenlinie? Passt das zu dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen wurde? Wenn ich jetzt reich werde, erfolgreich werde, was sagen dann die Leute? Also da sind so viele Facetten, die da drin stecken, die dafür sorgen können, dass Menschen vielleicht mit einer Idee in die Selbstständigkeit gehen und dann haben die auch so eine Anfangseuphorie und irgendwann, naja, verläuft sich halt so diese Anfangseuphorie und sie stellen fest, boah, hier gibt's ja wirklich Herausforderungen. Ja? Ja. Ist ja nicht alles nur rosarot. Aber das ist aber dann der entscheidende Moment, wo die Frage ist, wie resilient bin ich? Ja, wie klar bin ich innerlich? Habe ich meine Werte klar? Habe ich irgendwie auch meinen inneren Antrieb klar? Also Stichwort wozu, Purpose oder wie du es auch immer benennen willst. Ne? Habe ich diese inneren Quellen an Energie, die mich da durchtragen? Oder komme ich dann an den Punkt, wo ich dann da sitze und sage, ich kann nicht mehr? Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich für ein erfolgreiches Selbstständigsein einen Unterschied macht und jetzt schließt sich so ein bisschen insofern der Kreis, wenn ich vorhin gesagt, ich bin 23 Jahre selbstständig, habe 12 Jahre oder 11 Jahre selber ja in diesem Rad gesessen und diesem Getriebensein. Ich glaube, der Unterschied ist für mich der grundlegende Unterschied. Wenn ich mich mit mir selber beschäftige, wenn ich mit mir selber klar werde, dann werden Dinge vielleicht, also da muss ich Dinge immer noch tun, da muss ich immer noch Buchhaltung machen, da muss ich mich immer noch ja. So, das, was ich früher aber als Kampf angefühlt hat, und zwar tatsächlich, es hat sich die ersten 11 Jahre hat sich so viel, nachdem diese Anfangseuphorie sich so verflogen ist, war es irgendwie gefühlt alles ein Kampf. Es war alles schwer. Bis ich irgendwann gesehen habe, dass das eher einfach so meine alten Programme, alten Muster sind, die es, mit denen ich es mir schwer gemacht habe. Das macht ja kein anderer im Außen. Also nur weil das Finanzamt um die Ecke kommt und sagt, ich will eine Bilanz sehen, das heißt ja noch nicht, dass das schwer sein muss. Aber wenn das im Kopf irgendwie so abgespeichert ist, innerlich so abgespeichert ist, dann fühlt sich das schwer an. Und ich glaube, die große Frage halt bei den 5 Jahren ist auch, habe ich die Energie, das wirklich so lange durchzuziehen? Und ich glaube, wenn und das ist dein Plädoyer ja, und bin ich vollkommen bei dir, wenn wir es schaffen, dass zu einer Gründung dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung auch direkt mit offensiv angegangen wird, was offensiv auch immer heißen mag, dann sind die Aufgaben immer noch zu erledigen. Ist ohne Frage. Aber sie haben sie bekommen eine andere Bedeutung. Und dementsprechend werden sie möglicherweise ein bisschen leichter, zumindest in der eigenen Wahrnehmung. Das ist ja immer unser Urteil, was wir draufgeben. Ja, sage ich jetzt, boah, das ist alles scheiße, oder kann ich auch einen Sinn drin erkennen und kann sagen, hey, boah, eigentlich diese Buchhaltung, ist jetzt ein blödes Thema mit Buchhaltung, aber in you name it, sagt, das ist Akquisearbeit, ja, was für viele irgendwie den Hörer in die Hand nehmen, echt ein großes Thema ist. So habe ich jetzt nur im Kopf das Bild, boah, wenn ich da jetzt anrufe, dann meldet sich irgendwer, dann muss ich da pitchen, dann muss ich da irgendwas erzählen und dann kriege ich Ablehnung. Ja, das ist die eine Geisteshaltung, will ich mal sagen. Die andere Geisteshaltung könnte sein so, hey cool, wenn ich da jetzt anrufe, gewinne ich vielleicht einen Kunden und wenn ich den Kunden gewinne, dann kann ich dem echt was Gutes tun und dann kann ich auch mit dem Geld, was reinkommt, vielleicht irgendwie meiner Familie, können wir in Urlaub fahren. Also ist die Frage, in welche Richtung gucke ich? Ja, und das macht tatsächlich, da macht Persönlichkeitsentwicklung für mich einen krassen Unterschied einfach.
Ja, genau deswegen müssen wir es angehen.
Ja.
Und du hast ja auch freundlicherweise schon was gescribbelt. Das droppt man jetzt mal noch nicht hier im Podcast.
Und wir sagen, das ist, was gibt. Pass auf, ich verrate eins, es gibt 6 große Themen, mehr sage ich noch nicht.
Cool. Machen wir vielleicht nochmal eine Podcast-Folge zu. Haben wir schon einen Cliffhanger gebaut.
Genau.
Wir müssen nämlich noch, bevor Thomas hier gleich steht, den ja auch Gott sei Dank über dich.
Haben wir eigentlich 2 Stunden voll gekriegt, oder?
Wir sind bei 1:30 jetzt.
Okay.
Wir haben auch noch 2 Kategorien hier
ja
zu machen. Das eine ist Freestyle, das andere ist Props. Mhm. Also Thomas habe ich über dich kennengelernt, den Satz wollte ich noch vollenden. Yeah. Und genau, bei Freestyle geht's drum, ich konfrontiere dich jetzt einfach mit, eigentlich so ein bisschen ähnlich wie jetzt, mit Fragen, Dingen und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Und Props erkläre ich danach. Mhm. Was würdest du sagen, war bisher dein Lieblingsscheitermoment? Also damit meine ich, es hat sich im ersten Moment echt richtig scheiße angefühlt, dass das passiert ist, aber im Nachhinein hat sich daraus was Großartiges ergeben. Wahrscheinlich habe ich in 23 Jahren mehrere dieser Momente.
Ja, und ich glaube, mein wichtigster Scheitermoment und der, wo ich heute, also in der Retrospektive, wahnsinnig dankbar für bin, ist genau dieser Moment, dass ich mich von meinem Kompagnon getrennt habe. Also dass es halt einfach nicht funktioniert hat, weil dadurch bin ich ja so ein Stück weit auch mehr in die Eigenverantwortung gegangen. Und weil das war tatsächlich so, ich habe ja vorhin ganz kurz erzählt, dass ich da reingegangen bin, eigentlich weil er das wollte. Also weil er mich da so ein bisschen hin überredet hat, will ich mal sagen. Und das war aber tatsächlich der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, nee, das ist jetzt auch ernst gemeint. Und ich glaube, sonst gäbe es das heute auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich in der Zweierkonstellation das so weit durchgezogen hätte und auch so die Leidenschaft da entwickelt hätte, daran dabei zu bleiben.
Wie definierst du für dich ganz persönlich unternehmerische Freiheit?
Die definiere ich eigentlich ganz einfach. Wenn nachmittags um 13:45 meine Tochter nach Hause kommt, sie hat manchmal, hätte sie gerne mehr von mir, aber ich kann mich nachmittags mit ihr an den Tisch setzen, kann erstmal dafür sorgen, dass sie irgendwie gut zu Hause ankommt, dass sie, dass wir gemeinsam was essen, also dass wir Zeit miteinander verbringen. Das ist für mich tatsächlich das Wichtigste an unternehmerischer Freiheit. Also diese Freiheit zu haben, diese zeitliche Einteilung machen zu können. Sitze ich deswegen weniger am Rechner und arbeite ich weniger? Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich dann abends um 22 Uhr mich nochmal eine Stunde hinsetze. Aber es ist halt tatsächlich einfach so dieser Aspekt sagen zu können, ich mache das jetzt einfach.
Gibt es irgendwas, was du heute besser kannst als noch vor 2 Jahren?
Also ich hoffe, das ist immer so ganz, ganz witzig. Ich hoffe, dass ich, und das ist so meine Haltung, ich will nicht der Beste sein, aber ich will jeden Tag wachsen und jeden Tag vielleicht ein ganz kleines Quäntchen besser werden. Also von daher glaube ich schon, dass es das gibt. Wenn du mich jetzt konkret fragen würdest, was das ist, das könnte ja eine ganz konkrete Frage sein, im Vergleich zu 2 Jahren. Ich glaube, ja, doch im Vergleich zu 2 Jahren, boah, das ist eine schwierige Frage, aber im Vergleich zu 2 Jahren, was ist in den 2 Jahren passiert? Oh ja, doch, ich weiß was. Ich habe noch mal mehr gelernt, also auch wieder eine ganz persönliche Frage. Ich habe in den letzten 2 Jahren noch mal mehr gelernt, mich selber abzugrenzen, anderen gegenüber.
Okay.
Ich bin so eine Loyalitätsamöbe, hätte ich beinahe gesagt. Wenn ich mal mit jemandem oder wenn ich Loyalität zu jemandem aufgebaut habe, dann fällt mir das tatsächlich, egal wie scheiße es vielleicht läuft, schwer zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Und da habe ich tatsächlich in den letzten 2 Jahren aus verschiedenen Gründen aber einiges dazu lernen dürfen. Und kann heute, ich sag mal, ein bisschen augenzwinkern, liebevoll auch sagen, nee.
Okay. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Nee. Also tatsächlich nicht. Ich glaube, also es gibt natürlich glückliche Zufälle. Ja, das kann sein. Aber ich glaube, am Ende steht und fällt alles mit meiner Bereitschaft, meiner ganz eigenen Bereitschaft, das zu tun, was notwendig ist. Und wenn ich bereit bin, das zu tun, was notwendig ist, wenn ich bereit bin, die Gespräche zu führen, und wenn ich auch einen, und das würde ich eher vertreten, nämlich diese Frage, habe ich ein klares Bild von, habe ich eine klare Vision von dem, wo ich hin will? Nicht das kleine Ziel, sondern eher dieses große Bild. Ich glaube, dann führe ich die richtigen Gespräche. Ja, und das kann teilweise auch sein, dass dieses große Bild auch erst in 10 Jahren irgendwie ansteht. Aber ich glaube, wenn ich das mache, dann stelle ich die richtigen Fragen, dann führe ich die richtigen Gespräche. Und ja, das mag sich so ein bisschen nach Glück anfühlen, aber ich glaube, dass ich einfach bereit sein muss, das Richtige zu tun oder das Notwendige zu tun.
Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer, Unternehmerin mitbringen sollte oder Gründer, Gründerin?
Muss es eine sein oder darf es mehr sein?
Eine kannst du auch zwei nennen.
Okay, also grundsätzlich glaube ich, ist es das Thema, positiv zu denken, lösungsorientiert zu sein. Das, was ich vorhin gesagt habe, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu gucken, okay, wo ist der nächste Schritt? Und manchmal brauchst du Durchhaltevermögen. Das sind ja die beiden.
Ja, beide Themen, die ich auch ganz groß immer nenne. Wenn jetzt ein Freund dich fragen würde, ob du Telefonjoker bei ihm werden möchtest, bei Werd Millionär, für welches Fachgebiet wärst du der perfekte Telefonjoker?
Ich hätte jetzt natürlich beinahe gesagt Persönlichkeitsentwicklung. Das ist jetzt so das. Und tatsächlich glaube ich, wäre so ein Thema potenziell auch noch was mit Musik. Also jetzt nicht Hip-Hop, aber Musik ist durchaus auch noch etwas, wo ich was zu beitragen kann.
Gut, letzte Kategorie, gute Überleitung von Musik. Props, hatte ich schon gesagt, dass sie so heißt. Hier geht's drum, ich würde dich einmal bitten, dass du einmal ein Buch empfehlst, was du besonders motivierend, inspirierend findest, und einen Song.
Ich glaube, Song wird tatsächlich das Schwierigere. Buch. Kaffee am Rande der Welt ist eines der Bücher, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, weil es viele Lebensfragen aufmacht, auch zum Thema Erfolg. Was ist eigentlich Erfolg? Von daher, das ist eine klare Empfehlung. Und für die Männer unter den Zuhörern würde ich auf jeden Fall als Autor den Udo Schröter empfehlen. Das erste aus einer Reihe ist mein Ich bin am Meer. Also der Untertitel ist auch eine Erzählung für Männer. Von daher geht es viel um auch so ein Stück weit ein männliches Selbstverständnis zu entwickeln. Wer bin ich als Mann? Also tatsächlich eine Leseempfehlung, die mich im letzten Jahr dazu geführt hat, auch gleich 3 Bücher von ihm zu lesen. Von daher das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Musik, boah. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir sind kurz vor Weihnachten. Sind es Weihnachtslieder? Nee.
Könntest du auch für die Männer Sabrina empfehlen, Boys.
Da ist immer, nee. Aber der, da brauchen wir nur das Cover. Das ist ein anderes Thema. Nee, also ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan, zum Beispiel von der Dave Matthews Band. Die ist ja in Deutschland und Europa nicht so bekannt. Und da gibt's ein tatsächlich schönes Lied, das nennt sich Spoon.
Okay.
Das mag der ein oder andere nicht kennen, aber.
Ich kenn's nicht, aber macht ja nichts.
Ist tatsächlich, auf jeden Fall. Auch die Band ist sehr zu empfehlen. Die machen so eine Mischung aus, Rock, Funk, gibt bluesige Anteile, also es ist sehr, sehr breit gefächert.
Ja, ich muss noch mal kurz zurück in Freestyle springen, weil ich habe eine total wichtige Frage vergessen, die mir ein cooler Dude mal gesagt hat, sollte man immer fragen, wie sieht denn dein Wunschkunde aus?
Ey, wie mein Wunschkunde aussieht, das ist, wir hatten dir so eine coole Frage gegeben. Also ich arbeite total gerne mit Selbstständigen, mit Unternehmern, die dürfen gerne auch Mitarbeiter haben. Und also bei all dem, dass ich, und wir uns ja gerade hin drüber unterhalten, dass das total eine coole oder eine schöne Geschichte wäre, auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung gerade am Anfang zu stellen. Aber finde ich tatsächlich spannend, auch Unternehmer, die durchaus so ein paar Tage schon Zeit zurückgelegt haben, die einfach Erfahrung haben und die vielleicht auch selber an genau diese Grenzen gekommen sind, wo dieser, was habe ich vorhin gesagt, dieser Nimbus der Gründung irgendwie verflogen ist.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal, da müssen wir noch die 6 coolen...
Die 6 großen Themen werden wir noch besprechen. Das machen wir.
Machen wir so. Dankeschön.
Gerne.
Ciao, ciao, ciao. Mic Drop, das war ja der Real Talk mit Holzi der alten Seele, dem Anstifter für Gelassenheit. Ich bin mir 100%ig sicher, dass ihr euch den einen oder anderen Impuls aus diesem Real Talk herausziehen konnte und vielleicht schon die Gelassenheit bei euch einsetzt. Wenn ihr in Kontakt treten wollt mit Christian, sämtliche Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie ganz, 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 ganz liebe Geburtstagsgrüße an Christian, denn er hat heute mit Erscheinen dieses Podcasts, es ist der 30. Mai, Geburtstag. Grüße gehen raus, wie wir so schon sagen. Ich freue mich auf den Umdrunk, das Grillen, was heute noch stattfindet. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es heißt Reese Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Kommt gut gelassen durch die Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.